Wiener Alltagspoeten. Der Podcast.
Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer neuen Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und vor mir im Gras sitzt die beste Produzentin der Welt. Anna Murs, ich kann nichts sagen, weil sie hat kein Mikro.
Heute
nicht. Ja, wir sitzen heute im Auerwelsbach-Park, weil wir eigentlich den Sommer begrüßen wollten und es regnet. So wie es jetzt immer geregnet hat. Aber wir sitzen da unter irgendeinem Baum und werden nur ein bisschen nass. Und wir werden heute über Humor reden. Humor und Schmäh, das sind ja urösterreichische Traditionen. Man könnte sagen, das Land definiert sich ja durch kaum etwas anderes mehr als durch seinen Schmäh. Das Kabarett hat eine lange Tradition. Menschen wie Josef Hader und Alfred Dorfer sind zumindest in Österreich weltbekannt und füllen jeden noch so großen Saal. Aber wie schaut es eigentlich mit dem Nachwuchs aus und gehen junge Menschen überhaupt noch ins Kabarett oder ist das was für alte Leute? Und aus diesem Grund haben wir heute zwei junge Stars der österreichischen Comedy-Szene in dieses exklusive Setting des Auerwelsbach-Park gebeten.
Das Baumstudio.
Benedikt Mittmannsgruber und Lorenz Hinterberger, herzlich willkommen.
Hallo, danke Servus. Für die Einladung.
Danke.
Benedikt, du trittst oft im ORF auf. Man kann sagen, der Auftritt heute ist glamouröser, oder?
Auf jeden Fall. Also, die Bedienungen sind auf jeden Fall besser wie im ORF. Also, das ist echt unglaublich.
Es gibt auch kostenlose Kirschen, die wachsen über dir,
ja,
in deinen Mund. Ist
mir noch gerade aufgefallen.
Du kannst sie pflücken.
Das macht es gleich noch besser.
Ja. Ja, ihr arbeitet ja beide im humoristischen Bereich. Fangen wir mal mit einer Grundsatzdefinition an. Seid ihr Kabarettisten oder Comedians oder was ganz anderes?
Willst du anfangen, Lorenz Hinterberger?
Wie du möchtest, Benedikt Mittmannsgruber.
Ich glaube, du schaffst es.
Ich schaffe das. schwierig zu sagen, ich finde beides. Comedy hat irgendwie etwas eher Amerikanisiertes, finde ich. Da geht es eher, gerade das Stand-up-Comedy ist mehr dieses Spontane, aufs Publikum eingehen und interagieren. Und Kabarett ist normalerweise, wie gesagt, dieses Urösterreichische, auch sehr politische, satirische. Und ich glaube, was wir machen, was ich zumindest mache, ist definitiv beides. Also ich schreibe natürlich vorher meine Sachen. Ein bisschen Politik muss dabei sein in jedem Comedy, in jedem Kabarettprogramm. Die aktuellen Tagesthemen aufgreifen, das gehört einfach dazu. Und dann aber auch ein bisschen interagieren mit dem Publikum, ein bisschen spontane Sachen, kann ruhig auch dabei sein.
Eine gute Mischung. Du hast ja sogar zwei verschiedene Schienen, weil du organisierst ja eine Stand-up-Nächte in Wien.
Richtig, ja.
Und hast aber auch dein eigenes Programm, was du immer wieder spielst. Sind das, also machst du dann an beiden Abenden dasselbe oder wo ist da der Unterschied? Wie kann man sich das vorstellen?
Beim Programm natürlich hast halt vieles vorgeschrieben und das ist halt das sehr Kabarettistische, dass du dir halt vorher klar machst, ein bisschen politisch, ein bisschen satirisch, ein bisschen gesellschaftlich. Und das andere, diese Stand-up-Nächte, das ist halt eher dieses spontane mit dem Publikum reden, moderieren und Schmäh führen und einmal schauen. Es kann manchmal wirklich sein, dass unglaublich lustige Sachen vom Publikum zurückkommen. Und das ist halt, finde ich, eine andere Kunst ein bisschen, als wirklich sich selber alles vorzubereiten und nur selber zu sprechen. Sondern wenn man mit dem Publikum interagiert, ist es ein bisschen was anderes.
Das ist auch schwieriger wahrscheinlich, oder? Weil du halt mehr Spontanität auch brauchst.
Ja,
oder?
Ich finde, also es gibt ja ein paar Stand-Up-Comedians, die machen das so großartig, überhaupt im amerikanischen Raum, wo das herkommt, oder auch in Deutschland schon. Bei uns auch gibt es einige, die machen das absolut großartig. Es ist so, wenn man es kann, dann ist es leicht. Das ist wie, weiß nicht, wie beim Sport oder beim Fahrradfahren. Wenn man es kann, dann geht's. Und dann gibt es aber andere, die können dafür nicht so gut Programme schreiben. Und dann gibt es andere, die schreiben absolut geniale Programme und die sind aber eher nicht so mit dem Spontanen interagieren. Und das ist so ein bisschen, aber im Endeffekt, finde ich, machen alle ein bisschen was von beidem.
Benedikt, du bist ja, man kann sagen, ein Star, oder? Also ich glaube, das ist bei aller Unbescheidenheit.
Danke, aber ich würde es nicht sagen.
Okay.
Also du kannst es gerne sagen im Podcast, ja, ich bin ein Star.
Gut, also wir kündigen dich als Star an,
ja, sehr gut.
Weil das natürlich auch für uns eine große Ehre ist. Wie nimmst du das wahr? Ja? Und vor allem, wie nimmst du vielleicht nicht nur dich selber, aber wie nimmst du die Comedy- und Kabarett, Szene in Österreich war.
Also ich habe das Gefühl, dass Österreich das letzte Land ist, wo es die Trennung gibt zwischen Comedy und Kabarett. Also es gibt es, glaube ich, in keinem anderen Land. Und ich finde die Trennung auch sinnlos, weil ich finde, so amerikanische Stand-Up-Comedy hat, ist jetzt wenig Unterschied zu österreichischen Kabarett wie Harder. Harder macht, finde ich, auch Stand-Up-Comedy. Also könnte in Amerika, glaube ich, auch Stand-Up-Comedy durchgehen. Hat sehr viel von Woody Allen abgeschaut. Also ich glaube, ist auch ein Vorbild von ihm. Und ich glaube, Österreich ist wirklich das einzige Land, wo es die Trennung noch gibt. Und in Österreich als junger Künstler, als junge Künstlerin ist es halt, glaube ich, nur immer leichter, wenn man sich jetzt als Kabarettist oder als Kabarettistin definiert, dass man halt in so etablierte Bühnen reinkommt. Also da gibt es die Trennung auf jeden Fall schon noch. Deutschland gibt es nicht mehr. In Deutschland ist halt alles eher Stand-up, Comedy und Kabarett ist dort eher so ein bisschen am Aussterben, habe ich das Gefühl. Also das ist dort halt irgendwie wirklich nur die Trennung. In Deutschland ist Kabarett halt nur politisch und das gibt es halt jetzt nicht mehr so viel, weil zum Beispiel Till Reiners, der dort jetzt am größten ist, gerade so von Stand-Up her, macht ja eigentlich auch politische Sachen und ist trotzdem für mich eher Stand-Up-Comedian und kein Kabarettist. Also ich finde, die Trennung gibt es jetzt in Deutschland nicht mehr so, in Österreich nach wie vor.
Ja, also, so wie ich es wahrnehme, ist, dass es diesen Kabarett-Begriff, ich weiß gar nicht, ob es das im Englischen, ob es das überhaupt gibt, existiert, der Lorenz nickt.
Ich glaube schon.
Es gibt schon, aber es ist Kabarett im Englischen ist eher so auf Kleinkunst. Mhm. Das ist alles Mögliche. Da hast du auch weiß nicht, Zauberkünstler also dabei und sowas, so Kleinbühnen und sowas, ja.
Okay, Frage an euch beide. Wie fasst man den Entschluss, Comedian oder Kabarettist oder eine Mischung aus beiden zu werden?
Boah, gute Frage. Sehr zufällig. Bei mir ist es irgendwie so entstanden. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren auf einer Bühne. Ich wollte mir irgendwie selbst beweisen, dass ich das theoretisch kann, auf einer Bühne lustig sein.
Aber warst du davor auch schon lustig im Alltag? Warst du so der Lustige in der Freundesgruppe?
Schon, weil eher sehr schüchtern, sehr introvertiert, weil ich einen sehr speziellen Humor gehabt habe, würde ich sagen.
Ja, und den hast du ja auf die Bühne gebracht. Also, das ist ja eigentlich genauso, also schüchtern, introvertiert, spezieller Humor.
Ja.
So würde ich eigentlich dein Programm zusammenfassen.
Ja, so kann man es eigentlich gut beschreiben. Nein, es ist irgendwie so entstanden. Einfach weitergemacht und das ist irgendwie so, hat sich das ergeben dann. Immer dranbleiben und keine Ahnung, wenn man dann halt, es macht dann schon Spaß, wenn es funktioniert und die Leute lachen und dann macht man immer weiter, schreibt Programm und so. Also jetzt nicht mehr zu als Jugendlicher, dass ich mal auf einer Bühne stehe.
Und dann hast du bei dir irgendwo, du kommst ja aus irgendeinem Kaff im Mühlviertel, ist das korrekt?
Stimmt.
Dann hast du wahrscheinlich, dein erster Auftritt war irgendwo in irgendeinem Kaff?
Nein, das nicht. Also dort gibt es sowas nicht. Also bei uns gibt es wirklich keine Kultur in meiner Gemeinde. Das hat dort ja noch nie...
Du musst nach Linz fahren, in die Kulturhauptstadt,
ja,
oder?
Ja, in die Kulturhauptstadt Linz. Da habe ich wirklich meinen ersten Auftritt gehabt. Vom Schiff in Linz, vor lauter Freund. Und habe mir so 15 Minuten vorgeschrieben gehabt und habe halt null Plan gehabt, wie Comedy funktioniert, wie der Aufbau von einer Pointe funktioniert. Habe einfach halt nur irgendwas geschrieben, wie halt mit meinen Freunden geredet hat. Und ja, das muss man erst irgendwie lernen mit der Zeit, wie hat das funktioniert. Das ist halt irgendwie so ein Lernprozess.
Okay. Und die Leute haben aber gelacht?
Ja, hauptsächlich glaube ich meine Freunde. Ja. Also so in der Zeit habe ich schon ziemlich schlechte Auftritte auch gehabt. Weil ich war noch extrem nervös auf der Bühne.
Gut, richtig. Irgendwo muss man anfangen. Ne?
Ja. Das ist
Lorenz, wie hast du angefangen? Du warst ja bis vor kurzem Lehrer.
Das ist richtig.
Kann man ja das sagen, hat ja auch irgendwie Elemente der Bühnenperformance. Ja. Muss man als Lehrer ja auch bringen.
Auf jeden Fall.
Wie war das bei dir? Wie hast du angefangen? Wann hast du gemerkt, dass du lustig bist?
Oh, das merke ich jetzt noch nicht. Nein, also ich komme eigentlich von der Musik. Und bei der Musik habe ich es irgendwie gemerkt, weißt du, wenn du so einen Auftritt hast, wo auf einmal die Gitarre streikt und das Mikrofon abdreht wird, weil die Texte zu tief sind. Aber irgendwie merkst du dann, hey, es geht nur darum, dass das Publikum einen Spaß hat. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, ich kombiniere das jetzt einfach. Musik und Comedy, why not both? Und als Lehrer war mir auch immer wichtig, dass ich versuche, ein bisschen einen Schmäh rennen zu lassen, weil es ist für Kinder auch wichtig, dass nicht nur immer ernst und aufpassen und alles so schlimm. Und ja, habe ich halt auch probiert und das ist ganz gut gegangen. Aber das Angenehme ist, auf einer Bühne muss ich keine Klassenbucheinträge geben oder so. da muss ich keine Eltern anrufen normalerweise oder irgendwas. Und ja, das ist schon angenehm.
Okay, und wie haben deine Schüler eigentlich darauf reagiert? Die haben dann sicher irgendwann irgendwelche TikTok-Videos von dir gefunden, ja, wie du auf der Bühne stehst.
Natürlich haben sie
und das. Und finden die das dann peinlich oder feiern die das voll?
Teils. Aber peinlich eher nicht. Sie wollen halt so provozieren, so, hey Professor, Sie haben nur 10.000 Views oder irgend sowas. Oder ich sowas, keine Ahnung, das war so, ja, und du hast eine 4 in Deutsch. Das ist so, keine Ahnung, da musst du halt mit dem Schmäh nehmen, mit dem sie kommen. Ne? Musst halt so sein. Und andere, also wie ich ihnen gesagt habe, dass ich mich entscheide, ich probiere das jetzt wirklich hauptberuflich, ich lasse den Lehrerjob hinter mir. Die waren sehr unterstützend, die waren wirklich sehr, Herr Professor, Sie sind ein Macher. Und das war sehr lustig, sehr, sehr lieb. Also die waren alle großartig. Also,
reden wir da ein bisschen noch drüber. Vielleicht, du hast das jetzt ja gerade gesagt, also du hast deinen Lehrerjob gekündigt und bist jetzt Vollzeit-Künstler.
Richtig, ja.
Und du schaust noch relativ gesund aus, also Essen leisten kannst du dir.
Ja, das geht sich noch aus. Ja. Das ist, ja,
wie rennt's? Also ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, es ist halt, ich bin noch nicht so ein Orga-Star wie der Benedikt. aber gib mir noch 2 Wochen. Ja. Ja,
dann, nach diesem Podcast, glaube ich, größerer Star.
Nach dem Podcast, pass auf. Da geht's los. In Linz beginnt's. Ja. Nein, also der Lamborghini geht sich noch nicht aus. Aber wenn ich so weitermache in 1-2 Jahren, der Fiat Punto, der ist drin.
In Linz ist ja, glaube ich, ein Fiat Punto ein größeres Statussymbol als ein Porsche.
Ja, auf jeden Fall.
In Linz hat der Fahrrad schon ein Statussymbol.
Okay, aber wie ist das? Also du hast selber gesagt, du bist noch nicht ganz so groß wie der Benedikt. Beim Benedikt gehe ich jetzt einmal davon aus, dass er extrem reich ist.
Ja. Ich habe einen Lamborghini.
Ja, das tut genau.
Ich hab's made.
Man muss dazu sagen, du bist da mit dem Koffer in den Park gekommen. Ich habe gedacht, dass der Benedikt mit dem Auto kommen wird.
Wir sind nach U6 gefahren vorher. Ja.
Also nein, der Benedikt ist auch sehr am Boden geblieben.
Ich habe einen eigenen Zug, deswegen bin ich beim
Zug. Also einen Zug?
Ich bin mit ihm.
Ich bin nämlich so auf dem Klimadick gefahren, dass man die ÖBB auch einen Zug geschenkt hat.
Das ist nett. Und Lorenz, wie bist du hier gekommen? Eine eigene U-Bahn-Linie gekapert?
Meidling, U6, easy, so geht das. U6, U4. Längste Limousine der Stadt, weißt du, das ist...
Wie, also du hast ja auch schon einige Erfolge zu verzeichnen, Lorenz, aber trotzdem, wie ist das? Also wie kommt man jetzt als junger Künstler zu einem Auftritt? Ist das so, dass die Leute dich schon jeden Tag anrufen und fragen, ob du auftreten willst, oder musst du da noch selber viel organisieren? Wie rennt das?
Unterschiedlich, also bis jetzt, manche Sachen organisiere ich mir selbst, manchmal werde ich gefragt. Aber in Wahrheit, du musst sehr viel selber machen, gerade am Anfang. Es kommt keiner her und sagt, gib dir 100 Auftritte und sagt, spiel da. Ja, sondern du musst echt viel Arbeit selber reinstecken am Anfang. Jetzt habe ich mittlerweile eine Agentur, der mir sehr viele Auftritte auch checkt, was absolut großartig ist. Aber man muss selber komplett dahinter sein. Mhm. Und gerade mit Comedy im Hörsaal, das organisiere ich selber, was sehr gut ankommt, wo du eh auch einmal dabei warst.
Legendär.
Das war grandios, das war absolut grandios. Und man muss schon für dahinter sein, aber es zahlt sich dann am Ende echt aus.
Ja. Also, und Benedikt, du bist auch, wir haben es glaube ich eh schon gesagt, du trittst doch im ORF auf.
Stimmt,
also
ja.
Eigentlich wirklich ein Wunder, dass du noch hier mit uns sitzt und so ganz normal redest. Du schreibst auch für die Tagespresse, glaube ich, ist das korrekt?
Ja, jetzt habe ich wieder mal 2 Artikel geschrieben. Zeitlang jetzt nicht mehr, weil ich so viel unterwegs war. Aber jetzt im Sommer, wo ich Zeit habe, macht es mir schon wieder Spaß, dass ich Artikel schreibe. Und habe so im Lockdown 2020 damit angefangen. Und habe damals extrem viel geschrieben, so 3-4 Artikel im Monat. Und jetzt so wie in dem Jahr bis jetzt 2 geschafft, aber bin stolz drauf.
Und du machst natürlich nur noch das mittlerweile. Was du vorher? Warst du irgendwas vorher oder bist
ich
du...
Ich habe Lehramt studiert, genauso wie Lorenz Hinterberger.
Also muss man quasi Lehramt studieren, um
das ist,
lustig sein zu können?
Das ist, glaube ich, wirklich so eine Grundvoraussetzung, weil Harder hat auch Lehramt studiert.
Echt?
Dorfer bin ich mir nicht sicher, also einige waren vorher Lehrerinnen oder Lehrer. Ich habe Lehramt gemacht und dann eben mit 20 angefangen mit Comedy, auch extrem viel selbst organisiert, also viel Bühnen angeschrieben, ob ich auftreten darf, Agenturen angeschrieben, die Fernsehshows eben angeschrieben, das ist schon viel Arbeit und man muss schon viel dahinter sein und viel Connections irgendwie knüpfen. Also es geht jetzt schwer von allein. Jetzt glaube ich leichter, jetzt geht es auf jeden Fall leichter wie vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren, weil jetzt gibt es ja Social Media und wenn du dort viel Reichweite hast, dann kommen die Bühnen schon auf dich zu. Aber vor 6 Jahren, wo es nur Facebook gegeben hat, dann kommt keiner auf dich zu, weil du irgendwie 500 Likes auf Facebook hast oder so. Also man hat sich auch viel selber organisieren müssen, Shows, also Open Mics, selber Shows organisieren. Also das war schon viel.
Du bist ja immer aus Linz extra reingefahren für die 5 Minuten Auftritte.
Das war eine harte Zeit.
Was der gehustelt hat, dieser Mann, Alter, das ist wirklich arg.
Ich bin nach dem Studio meistens echt nur 2 Stunden nach Wien gefahren, 5 Minuten ausprobiert. Manchmal komplett eingefahren.
So vor 10 Leuten noch die Open Mics. Nein, dafür hergefahren aus Linz.
Vier ZuschauerInnen war mein
dafür bin ich aus Linz hergefahren.
Und dann fährst du heim und denkst, fuck, was mache ich das?
Aber heute, jetzt weißt du, warum du das gemacht hast.
Irgendwann hört es dir mal aus.
Ist das so, weil du jetzt auch gesagt hast, also man muss von Linz nach Wien fahren. Wie ist die Comedy-Szene in Österreich? Ist das sehr Wien-zentriert oder gibt es da in anderen Städten auch schon was?
Es ist nur Wien-zentriert. Es gibt in den anderen Städten eigentlich nichts. Also es gibt jetzt in Linz.
Ich als Wiener natürlich habe das angenommen, also dass es sonst natürlich nichts gibt, aber es ist schön, dass du das bestätigst.
Das ist nicht so wie in Deutschland, wo es halt zum Beispiel in München Shows gibt, in Köln gibt es Shows oder in Hamburg, überall in jeder Stadt eigentlich, Dresden, Leipzig, aber in Österreich ist es wirklich nur Wien zentriert. Ich glaube, wenn du jetzt Kabarettist oder Kabarettistin in Tirol bist und du hast quasi null Chance auf Auftritte, weil es halt Wien so weit weg ist und
gibt ja auch keinen, oder? Also mir würde jetzt kein Tiroler Comedian wirklich einfallen, oder?
Doch, der Josef Fürchl ist Tiroler, ja, die Malerina ist Tirolerin, Wien, aber die leben wohl in Wien, ja.
Die leben in Wien, okay.
Das ist. Aber in Tirol, die haben Lust. Also ich habe Comedy Hörsaal in Innsbruck gemacht, aber total voll. Also
Innsbruck
die haben
die besten
wirklich
Shows.
Lust, das sind coole Leute. Mich wundert es, dass da keiner was macht. In Graz passiert auch ein bisschen was, also das ist eh. Aber natürlich, der Großteil ist in Wien. Aber es wächst langsam. In Deutschland ist es wirklich in jeder Großstadt. Also gerade Comedy, Stand-up-Comedy, habe ich das Gefühl, ist wirklich so ein Großstadtding. Gerade in Berlin kannst du jeden einzigen Tag auf 3 verschiedenen offenen Bühnen spielen.
Berlin ist, glaube ich, jeder Einwohner Comedian. Ja,
oder ein Witz. Je nachdem. Aber nein, also da sind sie ein bisschen weiter schon mit der Szene. Ja, das ist.
Und weil der Benedikt vorher Social Media angesprochen hat, Lorenz, du hast mir das einmal gesagt, du bist ja auch auf Social Media videotechnisch unterwegs und du hast gemeint, dass, also du musst das heutzutage machen, weil du es brauchst, um Tickets zu verkaufen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das können die meisten jungen Comedians gerade bestätigen. Wenn du eine gewisse Followerzahl hast und dann kriegst du genug Leute rein, über Instagram, die kommen dann auch zu deinen Shows. Das ist, was ich merke, ist, ich spiele eine offene Bühne vor 20 Menschen und von denen 3 folgen mir dann vielleicht auf Instagram und die kommen dann vielleicht auch zu meinen Shows. Cool. Aber wenn ich jetzt einmal so ein Reel erstelle, wie das letzte, was ich gemacht habe mit Autofahren in Wien, da habe ich auf einmal 300 Follower mehr. Und von den 300 Followern, da kommen wahrscheinlich mehr dann zu einer Live-Show. Ne? Und also eine gewisse Online-Reichweite, ohne die geht es eigentlich fast nicht mehr heutzutage, glaube ich, wenn du als junger Künstler rauskommen willst.
Benedikt, bei dir, verkaufst du jetzt schon, ist das ein Selbstläufer bei dir, wenn du eine Show ankündigst, dass dann die Tickets verkauft werden? Oder wie?
In Oberösterreich schon, habe ich das Gefühl. Also in Oberösterreich ist echt schnell voll. Wien auch immer mehr, aber Selbstläufer würde ich nicht sagen. Aber ja, ich finde auch Social Media ist einfach eine super Werbung für junge KünstlerInnen, weil du kannst auch gratis halt einfach deine Videos hochladen, die Leute sehen das. Und es hilft schon sehr für den Ticketverkauf. Es ist so ein bisschen eine Mischung, finde ich, so Social Media, Fernsehen, vielleicht ein bisschen Presse noch, das ist, aber war früher sicher wichtiger. Das hilft schon extrem, Tickets zu verkaufen.
Die ORF-Auftritte, hat dir das auch was gebracht, jetzt in Bezug auf Tickets verkaufen?
Ja, Willkommen in Österreich hat man am meisten gebracht. Also da war echt, das war im Februar und das waren dann irgendwie alle Shows danach ausverkauft. Das war echt richtig cool. Auch in Vorarlberg war es dann ausverkauft. Also das ist schon viel Leute und wenn die das sehen und unten wird dann die Website einblendet, dann kaufen schon viel Leute Tickets. Also das ist schon die beste Werbung eigentlich nur. Oder wenn nicht wirklich ein Video komplett viral geht und man schreibt drunter, ja, man spielt jetzt da und da, dann merkt man auch, dass halt viele Leute Tickets kaufen.
Ja, voll. Das.
Und Mundpropaganda ist, glaube ich, auch noch immer wichtig. Wenn jetzt Leute die Show singen und das weitererzählen, dann baut es ja so auf. Es ist so ein bisschen eine Mischung, aber ich finde, wenn man als junger Künstler, als junge Künstlerin kein Social Media hat, ist, finde ich, fast unmöglich, dass man Tickets verkauft. Also, weil das ist so schwierig, wenn man einmal im Jahr im Fernsehen ist, dann fällt das halt kaum auf. Und wenn man jetzt nichts auf Social Media macht, das finde ich fast unmöglich, dass man irgendwie Leute auf sich aufmerksam macht.
Und wie ist das, ist ja für einen österreichischen Künstler, finde ich, ist immer diese Thematik dann, wie kommt man aus Österreich raus? Ja, also, dass man zum Beispiel, also Deutschland ist ja immer das große Ziel. Für mich ist das auch immer so, ich freue mich immer doppelt, wenn ich irgendeinen Follower aus Deutschland habe, weil einfach der Markt viel größer ist und weil man sich dann freut, dass die den österreichischen Schmäh auch lustig finden. Wie geht's euch mit Deutschland? Habt ihr es schon erobert?
Erobert. Na, also ich habe ein paar coole Connections schon gemacht, gerade in München. In München kenne ich jetzt ein paar Comedians, wo ich auch schon auftreten durfte, wo ich einmal im Club von Michael Mittermeier auch mit ihm gemeinsam auftreten durfte und sowas. Und man merkt echt, dass dort die Szene viel weiter ist. Die haben dort jedes Open Mic jede Woche komplett vollgestopft. Also die Leute dort haben so Lust, sich Comedy und Kabarett anzuschauen. Es ist unglaublich. Also da ist es, sind wir noch ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Aber das halt, ich sage mal, der Markt ist größer, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viel mehr deutsche Comedians. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute deutsche Comedians und die wollen nicht nach Österreich kommen, sondern die wollen überall hin und das ist auch großartig so. Aber da kann man halt nicht einfach hingehen und sagen, hey, ich mache da jetzt einmal mit und bin auch so, sondern das sind halt extrem viele Leute, die extrem gut sind. Und
aber ist ja, glaube ich, sogar für so die ganz großen österreichischen Comedians, ich meine, der Hader spielt schon noch ab und zu in Deutschland, aber,
aber auch für die ist das schwieriger.
Wenig, oder?
Ja, der Hader ist schon in Deutschland, glaube ich, einer von den größten oder sehr bekannt. Also ich kenne viele junge Comedians aus Hamburg, die Hader schon gesehen haben und Hader kennen. Hader verkauft schon alles aus dort. Lisa Eckert, das hat
Die Lisa Eckert, stimmt.
Die ist ja fast keine österreichische Comedian, muss ich sagen, finde ich. Also ist
die nicht aus der Steiermark?
Die ist Österreicherin, Leipzig. Aber ich finde, die ist halt von ihrem Auftritt her so hochdeutsch.
Das ist kein Dialekt-Comedy.
Ja. Also ich glaube, da würde man ja wirklich nicht merken, dass die Österreicherin ist.
Also sonst spielen wenig in Deutschland. Also wenig spielen jetzt vor viel ZuschauerInnen in Deutschland. Dorfer spielt, glaube ich, nur schon in Deutschland, so. Keine Ahnung, ob er bis Hamburg aufgespielt, aber da gibt es also ein bisschen eine Grenze. Nördlich von Bayern ist es ein bisschen schwieriger.
Und ihr zwei, ihr habt ja sehr unterschiedliche Bühnenpersönlichkeiten. Also zumindest von meiner Auffassung. Also Lorenz, ein bisschen so der Wiener Strizi mit Gitarre. Und der Benedikt, so Landei mit Norweger Bulli, ein bisschen freaky.
Freaky,
Muss man da so eine... Also muss man so eine zugespitzte Persönlichkeit oder so eine eigene Persönlichkeit entwickeln? Ist das wichtig, weil man sonst, weil sich die Leute sonst einen auch nicht merken?
Finde ich schon, ja. Ich finde so eine Bühnenpersönlichkeit, so ein bisschen eine Bühnenfigur ist schon wichtig. Also man kann dann irgendwie auch mehr Themen ansprechen, finde ich, wenn man jetzt in der Figur einfach was sagt. Das ist also was anderes, wie wenn man jetzt einfach als Benedikt Mittmannsgruppe auf der Bühne was sagt. Das ist ein bisschen ein Unterschied, finde ich. Weil Lisa Eckert ist ja zum Beispiel auch eine Figur, also die ist jetzt privat nicht so. Also sie ist ja auch eine Figur, deswegen ist das schon ein bisschen ein Unterschied, finde ich.
Gut, bei ihr ist es vielleicht noch einmal extremer. Aber ich meine, also gerade bei dir, Benedikt, finde ich schon, dass das... Also du fangst das halt so gut ein, finde ich, dieses... Also ich bin ja Wiener, wenn ich dich anschaue, denke ich mir irgendwie so... Der ist aus dem Kaff irgendwo in Österreich. Genau so stelle ich es mir irgendwie vor.
Ja, mir macht das Spaß, ich spiele gern so einen Loser vom Land. Brauche ich mir zu verstehen. Das ist meine Bühnenfigur.
Nein, das braucht schon so ein bisschen fast für einen Wiedererkennungswert quasi. Wenn du irgendwo auf einer Bühne stehst und dass die Leute sagen: Ah, warte, das ist ja der mit dem. Mit dem Norweger Bulli zum Beispiel. Oder irgendwelche Dinge, wo wirklich, hey, das ist diese Person.
Ja.
Und das checkt man dann gleich. Das ist schon wichtig. Ja.
Und wie ist das, wenn ihr am Abend jetzt mit euren Haberern ein Bier trinken geht? Sitzen die dann alle und schauen und warten, dass ihr was Lustiges macht?
Ich habe keine Freunde.
Benedikt ist mein einziger Freund. Ich warte immer darauf, dass er was Lustiges sagt.
Wir schweigen uns dann immer auch, weil keiner von uns privat lustig ist.
Das ist jetzt noch im Feierabend eigentlich. Dann will man ja auch nicht mehr arbeiten und nicht mehr lustig sein, oder?
Tatsächlich, also was ich schon merke manchmal, ist auf irgendwelchen, wenn ich auf Geburtstagsfeiern bin oder so, und dann drückt mir wer eine Gitarre in die Hand und sagt, komm, spiel irgendwas.
Das ist bei mir noch nie passiert.
Aber ich denke mir dann so, na du, ich habe Feierabend, ich will jetzt nicht. Es ist schon Arbeit mittlerweile. Und dieses, keine Ahnung. Weil was ich liebe ist, hast du das auch, Benedikt, wenn jemand zu dir herkommt, ah, du bist Comedian, erzähl mal einen Witz.
Ja, das habe ich, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, aber...
Das ist ganz schlimm, oder?
Nein, das ist wirklich schlimm.
Das machen, finde ich, nur so ödere Leute, so junge Leute kommen selten her und sagen irgendwie, erzähl einen Witz.
Bei mir ist das so, mir erzählt dafür jeder, den ich kennenlerne, irgendeine Anekdote aus dem Wiener Alltag.
Das ist aber cool.
Es ist aber leider auch oft viel Schlechtes. Und weißt du, dann kommt was ganz Fades und du musst halt, weil sie lernt sie kennen und musst halt lachen.
Das kannst du verwenden.
Das geht sicher viral.
Der Christoph Fritz hat das einmal so geil gemacht. Irgendwer ist zu ihm hingekommen und hat so gesagt, ich habe da das und das und das, das kannst du erzählen bei deinem Kabarett, das ist urlustig.
Ja, ja.
Und das erzählt der Christoph Fritz auf der Bühne und natürlich ist es, ja, danke, jetzt habe ich es verwendet, super. Also genial, das ist genauso. Schau, das kannst du verwenden.
Ja.
Mir hat auch letztens wieder eine lange Nachricht geschrieben.
Lange Nachrichten, finde ich, du weißt immer an der Nachrichtenlänge, weißt du, ob du es gleich ungelöst löschen kannst. Und ich finde, lange Nachrichten ist immer schlecht.
Meistens schon, ja. Ich habe mir auch ein paar Inputs gegeben fürs Programm, finde ich immer sehr, sehr wertvoll.
War sicher ein hochrangiger Comedian, der diese wichtigen Inputs gibt.
Apropos hochrangige Comedians, also ihr seid ja 10, 15 Jahre jünger als ich. Bei mir war das so, ich bin ja wirklich aufgewachsen, harter Dorfer, das waren halt absolute Helden. Und nicht jetzt nur in dieser Comedy- oder Kabarett-Szene, sondern das waren wirkliche Superstars in Österreich. Und wir haben in der Schule, in der Pause sind wir da gesessen und haben die Indien-Dialoge zitiert und abgekleiert. Ist das für euch diese unter Anführungszeichen älteren Kabarettisten, sind das für euch auch noch Vorbilder oder schaut ihr in eine ganz andere Richtung?
Also für mich auf jeden Fall. Also wir haben Muttertag zitiert in der Schule dann immer und sowas. Also wir haben andere Generationen, andere. Ich habe auch den Michael Mittermeier mit meinen Freunden in der Schule dann immer schon gehört und zitiert und so. Also ein paar Jahre anders, aber genau dasselbe Ding eigentlich.
Also ja, ich würde auch sagen, also Harder, Dorfer, Stipsitz und so auf jeden Fall. Eckel finde ich auch großartig. Also so wie ich angefangen habe, habe ich schon sehr viel österreichisches Kabarett geschaut. Jetzt schaue ich halt lieber, also finde ich halt amerikanische Stand-Up-Comedy irgendwie reizvoller, taugt mir irgendwie mehr. Aber Harder finde ich noch immer großartig. Auch Eckel finde ich noch immer sehr gut. Also es gibt schon sehr gutes österreichisches Kabarett, an dem man sich irgendwie so ein bisschen orientieren kann.
Ich finde beim Harder, sage ich immer, der hat, finde ich, einfach das Pech, dass er in Österreich geboren ist, weil ich, also wenn der Amerikaner wäre, wäre das schon ein Weltstar geworden, oder?
Das war sicher so ein richtig guter Regisseur, glaube ich, gewesen.
Ja.
Also, die Filme finde ich auch gut.
Der ist halt auch so ein Multitalent. Filme,
guter Schauspieler.
Die sind echt stark.
Ja.
Und wenn man es jetzt so, also welchen Stellenwert nimmt Comedy in Österreich ein, wenn man es jetzt so mit anderen Kunstformen vergleicht? Meine Perspektive ist, dass halt in Österreich muss eigentlich immer alles lustig sein und alles, was lustig ist, ist gleich auch gut. Seht ihr das auch so, dass das schon sehr, sehr wichtig ist für die österreichische Seele?
Ja, Kabarett auf jeden Fall.
Ja, voll.
Also Comedy hat sich noch nicht so durchgesetzt. Stand-up-Comedy finde ich jetzt in Österreich noch nicht so durchgesetzt. Nur in Wien vielleicht.
Mhm.
Aber Kabarett hat schon einen ziemlich großen Stellenwert. Das hat irgendwie zum Beispiel in Oberösterreich hat jede kleine Gemeinde, einen Kulturverein, die irgendwie jedes Monat einen Kabarettabend veranstalten. Also das hat sich irgendwie schon ziemlich durchgesetzt. In der Steiermark gibt es voll viele kleine Kulturvereine. Mhm. Also es ist schon ziemlich groß in Österreich.
Also stellenwertmäßig hätte ich das Gefühl, dass also Kabarett sogar über der Musik, vielleicht nicht über der klassischen Musik wie Philharmoniker oder so, aber so vor Popmusik oder so etwas, da ist in Österreich von der Kultur her Kabarett sogar drüber. Weil dieses, die Sachen mit Humor nehmen und dieses sich zurücklehnen und ein bisschen aus einer Distanz mal drüber lachen, auch wenn es alles Arsch ist, wenn ich das so sagen darf hier im Podcast. Das ist sowas typisch Österreichisches, habe ich das Gefühl, dass wir nie den Humor verlieren, bei egal was ist.
Ja,
und deswegen ist das Kabarett bei uns so traditionell und so wichtig eigentlich.
Ja, und wir nehmen es halt auch wahnsinnig ernst und wir finden uns ja auch selber wahnsinnig lustig.
Ja.
Und das
sonst
ist ja
keiner.
Ja. Ja, die Deutschen vielleicht ein bisschen, finden das, glaube ich, ein bisschen lustig.
Die lachen mit uns, nicht über uns.
Wir reden es uns jetzt einfach ein paar Mal ein, was so ist.
Und wir mit ihnen.
Was macht ihr beide mit 70? Steht sie immer noch auf der Bühne oder seid ihr dann Steuerberater?
Ich glaube Steuerberater auf jeden Fall. Das war eigentlich als Jugendlicher mein Ziel. Und das Kabarett ist jetzt nur so ein bisschen der Einstieg. Ich möchte genug Geld verdienen, damit ich mir das dann leisten kann, dass ich Steuerberater
bin. Verdient man als Steuerberater viel Geld? Also ja. Ist das schon so? Schon.
Ja, sehr,
das ist einfach ein Höllenjob und deshalb.
Da spielst du ja große Geld. Hallen als Steuerberater. So, das ist Globe und so.
Da musst du auch lustig sein. Ne?
Nein, das könnt ihr mir schon gut vorstellen. In der Pension. Steuerberater irgendwo anfangen, 40 Stunden.
Was macht Steuerberater-Kabarett? Das gibt es sicher auch, aber das ist ein Finanzkabarett.
Lorenz, du wirst vielleicht wieder Lehrer irgendwann oder bist du dann so berühmt mit 70, dass du...
Schauen wir mal, ob ich 70 werde.
Echt? Ich glaube nicht, dass du 70 wirst.
Weil ich so ein Rockstar bin. Außerdem bist du mein bester Freund und du bist so ein schlimmer Einfluss.
Im
Benedikt ist immer nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also
stimmt,
das,
das würde ich mir auch beschreiben.
Und Steuerberatung. Sex, Drugs und Steuerberatung. Das ist der Titel von meinem nächsten Programm. Na, also wie gesagt, bei mir, ich schaue, wie ich Lust habe. Lehrer hat mir extrem getaugt. Also ich habe nicht den Job aufgehört, weil es mir steppert war oder so, sondern die Lehrer war ein total cooler. Ja, das auch, aber das... Na, also ich könnte mir schon vorstellen, mal wieder als Lehrer zu arbeiten, irgendwann. Aber derweil bin ich mit der Comedy, mit dem Kabarett sehr glücklich.
Okay, jetzt kommt die andere Frage.
Ja,
ich bin nervös.
Ich wollte noch mal aufgreifen, etwas, was ihr vorher gesagt habt, und zwar dieses von Linz nach Wien fahren für 5 Minuten Auftritt und manchmal lacht keiner. Das sogenannte Bomben in der Comedy-Szene.
Ja.
Wie geht man damit um? Also geht man dann oft heim und weint?
Ja.
Oder also wie macht man es?
Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich mit dem umgehen kann. Ich bin so frustriert nach schlechten Auftritten.
Aber du musst ja dann auch irgendwie, du stehst ja nach wie vor dann auf der Bühne, du musst ja schaffen, dich selber wieder zu motivieren für den nächsten Auftritt.
Ja, das ist. Es hilft manchmal, wenn man jetzt vorher einen schlechten Auftritt hat und dann hat man nächsten Tag gleich wieder einen Auftritt, weil dann denkt man sich, hätte mich das unbedingt besser machen und dann ist halt der Abend meistens auch besser, weil halt nicht immer dasselbe Publikum ist. Aber wenn es jetzt vorher der schlechte Auftritt ist und es war jetzt wirklich ein wichtiger Auftritt gewesen und man hat dann irgendwie Pause, dann hinterfragt man sich, glaube ich, schon ziemlich. Also ich brauche das schon immer lang, bis das irgendwie das verarbeitet.
Ja, es ist schon, gerade am Anfang, wenn man noch nicht lang dabei ist und du bist bei so einer offenen Bühne, wo zum Beispiel ein paar Künstler richtig gut sind, und dann kommst du und es ist so, ja. Und dann stehst du nachher so, naja, das. Aber so ist es halt am Anfang. Und da muss man durch und wenn man dann, also ich liebe dieses Sprichwort, der Meister ist öfter gescheitert, als es der Anfänger überhaupt probiert hat.
Ja.
Das liebe ich. Und du musst jedes Mal aus jedem Scheitern ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen lernen, scheitere vorwärts. Und ich bin schon sehr oft gescheitert. Und wie, das sind wir alle. Und
wie oft,
man
darf,
lernt draus,
wie oft darf ein Witz bomben, bevor er rausgeschmissen wird?
Einmal. Nein, weißt du.
Es ist schon unterschiedliches Publikum. 2-3 Mal kann man schon probieren.
Das denke ich mir halt auch. Es kommt schon auch aufs Publikum.
Yeah, ja. Deswegen öfter testen, verschiedenes Publikum. Und irgendwann muss dann sagen, okay, es ist einfach der Witz. Es ist nicht
ich
das Publikum.
Ich war manchmal so Geschichten, die ich selber voll lustig finde und dann test es aus und denke mir, das ist die beste Geschichte, die ich geschrieben habe. Und dann stehe ich auf der Bühne und keiner versteht. Und dann mag ich aber die Geschichte so gern, dass ich es dann nur 3 Mal ausprobiere und es kommt 3 Mal nicht gut an.
Aber auch das nimmt man dann mit Humor. Gell? Da stehst du dann bei der Bühne, stehst du so, okay, habe ich den auch mal getestet? Ja. Also.
Nein, mir nimmt das komplett mit.
Mein Gott, ihr habt alle keinen Eintritt gezahlt heute, mir ist wurscht. Aber es gehört irgendwann dazu, irgendwann bist du das dann
gewohnt. Wir geben dann auch im Publikum schuld und ich finde, das ist der größte Fehler.
Das finde ich den größten
Fehler.
Wenn man als
Comedian sagt, das Publikum ist schuld, weil das ist eigentlich... Es gibt schon manchmal Publikum, das jetzt nicht so...
Manchmal ist es schwieriger als anderes.
Aber
ja.
Es ist aber jetzt ganz generell, selten, dass es am Publikum nicht toll ist.
Ja. Na, ich denke, man muss auf jeden Fall sehr resilient sein, weil also einfach so sich da als Person, als ich hinstellen und sich dann eben nicht belachen lassen.
Wenn man gibt sich ein bisschen eine Blöße.
Schon,
ja,
oder? Also ich würde
Ich bemühe mich da, euch zum Lachen zu bringen. Ihr schaut mich da an aus der ersten Reihe.
Ich würde es mich nicht trauen.
Man muss sich abhärten, ja.
Ja.
Ich finde, das ist ja, das hast du ja bei jeder Kunst. Also, sobald du dich auf eine Bühne stellst, bist du ja, also du entblößt dich ja und es ist, wenn die Leute das scheiße finden oder auch nur befriedigend finden, um beim Schulnotensystem zu bleiben und halt so, dann so, so gequält schmunzeln oder dann packen sie die Handys aus und fangen an, E-Mails zu beantworten.
Ich schwör, das ist...
Das kann da ja, also es ist ja auch, also auch ich hatte ja einige wahnsinnig skurrile Lesungen schon. Ich kann das dann, ihr verarbeitet das vielleicht auch im Rahmen eures Programms, ich verarbeite das dann auch in Form von Texten in meinen Büchern. Also ich kann mich auch erinnern, einmal, da hat mich seine, es ist, ich, das war ganz seltsam, so in den Gürtelbogenlokal eingeladen und da waren 30 Leute und keiner von denen wusste, wer ich bin.
Warum
und das
genau
ist, das ist in Wien, bei den Gürtelbogen natürlich, war dann schon sowieso mal eine Niederlage und dann fangst du an zu lesen und es ist eigentlich lustig, aber es lacht keiner und die Leute checken nicht einmal, dass es lustig gemeint ist.
Da war das Publikum.
Ja, ist gleich ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, wie du gesagt hast, ganz schlechtes Publikum.
Es war lustig, aber keiner hat gelacht.
Also ich verstehe das total, was ihr sagt. Und ich finde, das ist auch was, wofür man jeden, der sich auf eine Bühne stellt, eigentlich Respekt zollen muss, dass man es dass tut. Ja? Weil es kann jeder bomben.
Ja.
Und jeder Künstler ist schon mal gebombt.
Anfang tut man's. Am Anfang,
du kriegst, glaube ich, in keiner anderen Kunstform so direktes Feedback wie auf der Bühne.
Ja. Na, vor allem bei Comedy nämlich, weil ich habe früher halt Musik gemacht. Und bei Musik ist halt, du spielst dein Lied, am Ende vom Lied bist fertig, die Leute applaudieren, super. Ja. Aber bei Comedy, du machst einen Witz und dann siehst du die Gesichter.
Ja. Ja.
Und dann machst du den nächsten Witz und du sagst, okay.
Und du kommst nicht raus, weil wenn jetzt
genau,
Witz
wenn der Anfang schon schlecht ist, dass dann
du
noch
merkst es dann
retten,
selber. Du merkst, es ist scheiße und du musst es aber fertig spielen.
Ich bin immer voll zum Schwitzen.
Ich bin hier für 10 Minuten engagiert und ich spiele sie mir. Ist wurscht. Und da muss dann irgendwann mit dem Lächeln im Hinterkopf so sein, so mir ist wurscht, ich habe jetzt selber Spaß auf der Bühne.
Ich finde das Schlimmste,
wenn ihr
immer
nicht lacht.
Sorry.
Aber ich finde das total faszinierend, weil ich habe letztens einen Podcast mit Kevin James gehört, King of Queens, Hauptdarsteller, der jetzt auch Stand-up macht und der hat gemeint, er ist wahnsinnig nervös vor jedem einzelnen Auftritt.
Ja, es ist auch und was ganz anderes.
Er nimmt bei jedem Auftritt an, dass er bomben geht und dass das überhaupt nichts wird. Und das geht dann so weit, dass er...
Aber das ist manchmal... Ich finde, wenn man mit so einer Einstellung reingeht, das ist besser wie die Einstellung, dass man jetzt voll anreißt, weil dann ist man immer enttäuscht. Wenn ich mit der Einstellung reingehe, dass das jetzt ein richtig guter Auftritt wird und dann funktioniert eine Geschichte nicht so, wie man es vorgestellt hat, dann bin ich nachher voll unzufrieden. Und ich finde, wenn man mit der Einstellung reingeht, wenn man sagt, dass man bombt, dann
also
ist vielleicht
bomben finde ich auch nicht. Also neutral, so ein locker, ich mache einfach.
Ja, du kannst es auch nicht ändern. So, du spielst einfach dein Ding und musst halt schauen, wie das Publikum reagiert.
Ja, meine Lieben, wir kommen auch langsam schon wieder zum Ende. Jetzt Menschen, die hier zugehört haben und zumindest einen von den Anwesenden muss ich gefunden haben.
Den Andreas.
Andreas. Ja. Hat kaum Auftrittstermine, weil er solche Angst vor Bomben hat. Aber Lorenz und Benedikt, was habt ihr so an Terminen anzubieten, wo man euch anschauen kann?
Also ich mache jetzt Sommerpause, Juli, August.
Benedikt ist weg. Ja.
Und dann spiele ich so ab Oktober, gehe wieder auf eine intensive Tour durch Österreich, also spiele Linz, Wien, Salzburg, Graz, spiele ziemlich oft dann solo, spiele das jetzt dann noch das ganze Jahr 2025, die Show, die ich jetzt spiele, das dritte Jahr dann und dann ab Frühling 26 kommt ein neues Programm. Aber ja, das spiele im Herbst oft in Wien, Niedermeyer, Stadtsaal, Kulisse, Orpheum, genau.
Das wollte ich noch fragen, seid ihr eigentlich so wieder harder, dass ihr in eurem Leben nur 3 Programme schreibt und die so gut sind, dass ihr die einfach jahrzehntelang abspielt?
Das war ein Riesentraum, weil ich finde, ein neues Programm schreiben ist so viel Aufwand und so viel Arbeit und ich würde echt einfach gern ein Programm für immer spielen. Ja.
Als Raum. Wenn das Programm gut genug ist.
Lorenz, wo kann man dein jetziges Programm bewundern?
Auch ab September, Oktober, November in Wien, Niederösterreich und der schönen Steiermark. Da habe ich jetzt noch keine fixen Termine, aber folgt mir auf Insta, schaut auf meine Website, da findet man alles. Und sonst bei verschiedenen Open Mics in Wien oder auch die Comedy im Hörsaal-Shows, wo ich dich dann vielleicht auch wieder dabei haben werde oder auch nicht. Mach gerade Druck, wenn du dich traust. Wenn du nicht bomben willst.
Genau. Wenn ich bomben will, dann nicht.
Nein, schau mal. Also wie gesagt, ab September, Oktober, November durch Österreich verschiedene Locations. Ich freue mich schon.
Und wenn man jetzt selber Lust hat, zu bomben, wir müssen mit das bomben, das müssen jetzt aufhören damit.
Ein paar Mal geht noch.
Wenn man das einmal ausprobieren will, sich auf eine Bühne zu stellen und sich das jetzt nach dem Gespräch noch traut. Lorenz, du organisierst ja eben, wie gesagt, diese Stand-Up-Nächte in Wien, die richtig, richtig cool sind und wo man sehr niederschwellig ja auch mitmachen kann. Also einerseits als Zuschauer einfach vorbeischauen kann, aber auch wenn man, wie gesagt, wenn man es mal probieren will, wie läuft das ab?
Genau, also das ist so, wie wir alle begonnen haben eigentlich. Es ist so ein Comedy Open Mic, wo man halt so 5 Minuten lang einmal ausprobieren kann, einmal sich auf eine Bühne stellt, beim Mikrofon vor einem kleinen Publikum, 20, 30 Leute oder 4, 5 Leute, je nachdem.
Wo man halt dann wirklich
ausprobieren kann, einmal ein bisschen was erzählen, ein bisschen auf einer Bühne stehen, wie es einem taugt. So haben wir alle angefangen, so sind wir alle in die Comedy reingekommen, mal ein bisschen Witze testen, wie es einem so geht auf der Bühne. Und wer möchte, der nächste Termin ist am 18. Juli im Café Votiv, Chips and Comedy. Schreibt es mal auf Instagram, meldet euch an für einen Spot, wenn ihr auftreten wollt. Ich moderiere das Ganze und ich freue mich immer über neue Gesichter in der Comedy-Szene. Jo, wird lustig.
Ja, sehr empfehlenswert. War ich auch schon dort. Wirklich, das ist richtig, richtig cool. Und ich finde es auch echt lässig, dass du das organisierst, Lorenz, muss ich sagen. Weil ihr habt es ja vorher gesagt, in anderen Städten in Österreich gibt es sowas gar nicht. Und es braucht halt, finde ich, immer diese Leute, die sowas einfach einmal organisieren. Und
absolut,
das ist ein Mordshacken. Aber es ist, ja, irgendwer muss es machen. Ja,
in Graz gibt es das ein bisschen, der Michael Dickers, der macht in Graz auch eine Show.
Stimmt, ja, die ist ziemlich cool.
Die ist auch ganz cool, Comedy, in Parkhaus Comedy, ja. Genau. Es passiert langsam was, aber es muss einfach wachsen und da braucht es Leute, die daherkommen. Yeah, Schlusswort.
Ja, liebe Leute. Ja.
Überleitung.
Schön, magst du noch was sagen, Benedikt?
Ja. Yeah.
Ja, das war sehr wichtig, glaube ich, dass der Benedikt das auch noch gesagt hat. Und es hat mittlerweile aufgehört zu regnen. Wir haben keine Elektroschocks bekommen von den Mikrofonen. Stimmt. Wie gesagt, wir haben hier im Auer-Welsbach-Park aufgenommen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich habe es sehr lustig gefunden, das Gespräch. Gerne. Und Benedikt, du wirst jetzt mit deinem Koffer zu deinem Privatzug gehen und spielst heute ja noch in Wien.
Ich fahre mit meinem Zug ins Orpheum jetzt.
Ins Orpheum, genau. Und alle Infos zu Lorenz und Benedikt und wo man Tickets kaufen kann und wann die beiden auftreten, gibt es in den Shownotes natürlich. Anna und ich verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und sind dann im Herbst wieder für euch da mit neuen Folgen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Macht es gut. Servus, Bussi, Baba.
Tschüss, ciao. Danke.
Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.